Einen schönen guten Morgen. Ich soll euch ganz lieb grüßen von Thomas, meinem Kollegen, unserem Pastor. Der ist gerade in Berlin. Der war bei der Bundesrat, dem Treffen der Baptisten. Er lässt euch ganz lieb grüßen. Es war eine sehr gesegnete Zeit. Er sagt, es war richtig gut und wichtig. Und er wäre natürlich gern hier, aber er genießt es auch mal woanders zu sein. Nee, das hat er nicht gesagt, aber ich glaube es. Also er war Donnerstag auf dieser Konferenz. Ich war Donnerstag bei Freunden, hatte Besuch. Ich habe meine Nachbarn beobachtet, die haben den Rasen gemäht. Und die anderen haben an ihrem Balkon was gebaut, die sind gerade am Umbauen. Also es war so ein Tag, den ganz viele genutzt haben für alles, was mal liegen geblieben ist oder endlich mal einen Ausflug machen. Das Wetter war perfekt. Ich hoffe, ihr habt es genutzt. Manche sind weggefahren, weil Freitag konnten sie frei machen. Eigentlich schön so ein langes Wochenende mit super Wetter, ne? Dann habe ich aber gedacht, das ist irgendwie ein bisschen wenig für Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist. Vielleicht kennt ihr es auch nur noch unter Vatertag. Das ist irgendwie einfacher. Vatertag, da weiß man, geht irgendwie um die Väter. Aber Himmelfahrt, das ist irgendwie ein Feiertag, mit dem kann man nicht so viel anfangen. Das ist gar nicht so einfach. Aber Himmelfahrt ist so wichtig, dass seit 1934, ich habe extra nachgeschaut, dass in Deutschland ein Feiertag ist. Das ist so wichtig, dass wir frei bekommen. So wichtig, dass es ein Feiertag ist. Und in Deutschland einen Feiertag zu haben, das ist nicht so mal eben so. Also es ist wichtig. Die Frage ist aber, warum ist es eigentlich so wichtig? Und da soll es heute so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, darum geht es heute. Nicht nur ein bisschen, ganz viel sogar. Was bedeutet eigentlich Himmelfahrt? Und ich möchte mit euch den Text anschauen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, wir sind noch nicht so weit. Wir haben erst letzte Woche gestartet. Und ich lese euch vor ab Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, das könnt ihr nachhören in der Predigt von letztem Sonntag, was er da gesagt hat, wurde er vor ihren Augen, also vor den Augen der Jüngern, emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einen Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesus Brüder gehörten ebenfalls dazu. Okay, das ist der Predigttext. Und als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, schön, das ist jetzt so ein Text. Ach, ich weiß nicht, was soll ich denn damit anfangen? Himmelfahrt kann ich mir irgendwie sehr schlecht vorstellen. Und ich weiß nicht genau, was sollen wir denn jetzt daraus eigentlich lernen? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto genialer finde ich, was da eigentlich passiert ist. Und Christian hat das eben schon gesagt, so was haben die Jünger sich wohl gedacht? Die Jünger haben gerade 40 Tage vorher Ostern erlebt. Sie haben den Tod von Jesus erlebt, sie haben die Auferstehung erlebt. Und Jesus ist immer wieder aufgetaucht. 40 Tage lang war er immer wieder bei ihnen. Sie haben miteinander gegessen. Sie haben gehört, was er ihnen nochmal Wichtiges zu sagen hatte. Er hat sie ganz, ganz viel gelehrt. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt geht's endlich los. Jetzt endlich wird er das politische Reich aufrichten. Jetzt wird er uns von der Unterdrückung durch die Römer befreien. Jetzt geht's endlich los. Und dann passiert sowas. Da gehen sie zusammen auf den Ölberg, ganz gemütlich, nicht so weiter Weg. Und dann wird er einfach emporgehoben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das genau war. Vielleicht, also ich stehe nicht so auf Science Fiction oder so, aber irgendwie so stelle ich mir das vor. So. Irgendwie hoch und zack war er in der Wolke und war nicht mehr gesehen. Eine merkwürdige Situation und ich glaube, die Jünger waren erstmal sehr verwirrt. Aber dieses Ereignis ist so wichtig, dass wir uns das genauer anschauen müssen. Und Lukas, der die Apostel geschrieben hat, hat auch schon in seinem Evangelium genau mit diesem Ereignis aufgehört. Das Letzte, was im Lukas-Evangelium beschrieben wird, ist, wie Jesus emporgehoben wird. Und das Erste, was er dann in der Apostelgeschichte schreibt, ist wieder, wie Jesus emporgehoben wird. Und Lukas war das sehr, sehr wichtig zu betonen, dass das nicht irgendwas Erfundenes war. Ihm war das ganz, ganz wichtig zu schreiben, ey, da waren ganz viele Augenzeugen, die das gesehen haben. Das ist ein echt kurzer Abschnitt eigentlich, aber in diesem Abschnitt kommt 5-mal vor, dass die Jünger gesehen haben, was da passiert. 5-mal wird betont, es gibt Augenzeugen. Jemand hat gesehen, was da passiert ist und das war nicht nur eine Person, sondern richtig viele. Und warum ist es wichtig, dass Jesus so öffentlich emporgehoben wird und verschwindet? Ich glaube, es war wichtig, damit die Jünger wissen, jetzt ist er wirklich weg. Vorher ist Jesus auch immer wieder mal da gewesen und mal weg gewesen. Und vielleicht, wenn Jesus einfach verschwunden wäre, hätten sie immer noch gewartet. Ja, letzte Woche war er nicht so oft da, aber vielleicht kommt er gleich wieder. Aber dadurch, dass er so öffentlich emporgehoben wurde, war ganz klar, Jesus ist jetzt nicht mehr bei uns. Und das ist für sie ganz wichtig gewesen. Und wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, warum es eigentlich so wichtig war, dass Jesus nicht auf der Erde geblieben ist. Dass er den Platz auf der Erde verlassen hat. Und warum es so viel besser war, dass Jesus gegangen ist und nicht bei den Jüngern geblieben ist. Und ganz viel dazu lesen wir im Johannesevangelium. Denn Jesus hat seine Jünger vorbereitet. Der hat sie schon vor der Kreuzigung und vor der Auferstehung darauf vorbereitet, dass er irgendwann mal nicht mehr da ist. Und im Johannesevangelium, Kapitel 14, 15 und 16, da steht ganz, ganz viel darüber, wie Jesus die Jünger vorbereitet und warum er gehen muss und warum das so wichtig ist. Und der erste Punkt ist ein ganz einfacher Punkt. Jesus wird Architekt oder sowas. Er muss Wohnung vorbereiten. In Johannes 14, Vers 2, könnt ihr hier schon lesen, sagt Jesus, dass er gehen wird in den Himmel, um die Wohnung für uns, für seine Jünger, aber auch für uns vorzubereiten. Also, da das recht viele Wohnungen sind, braucht er lange, also hat er viel zu tun. Auf jeden Fall, das ist der erste Grund, der ist jetzt nicht, ja doch, der ist eigentlich schon ziemlich cool, denn ich glaube, wir werden mal in richtig tollen Wohnungen im Himmel wohnen. Ich weiß nicht, wie die aussehen, aber ich glaube, sie werden richtig gut. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass nur wenn er geht, kann der Heilige Geist kommen. Erst wenn Jesus weg ist, kann der Vater einen anderen Helfer schicken. Ein Helfer, der immer bei den Jüngern ist. Der war damals immer bei den Jüngern und er ist heute immer bei uns. Ein Beistand, den Gott sendet und der uns lehrt und erinnert. Jesus sagte zu den Jüngern, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also nur wenn Jesus weg ist, kann auch wirklich der Heilige Geist kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Gedanken hattet. Ich hatte ihn schon oft. Ich habe gedacht, eigentlich muss es so cool gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Also es muss so gut sein, wenn man Jesus eine direkte Frage stellen kann, oder? Ich hätte da einige Fragen. Und es wäre so toll, wenn man sich eins zu eins unterhalten könnte. Das ist doch viel besser als einen Heiligen Geist, den ich nicht sehe, oder? Also ich habe schon oft so gedacht, vielleicht ist das auch nur mein Gedanke. Aber Jesus sagt, nein, es ist viel, viel besser, wenn ich gehe, weil dann der Heilige Geist kommt. Und warum ist das so wichtig? Warum ist es wichtiger, dass der Heilige Geist da ist, als dass Jesus da ist? Als drittes, denn das lesen wir in Johannes 16, Vers 13, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Jesus glaubte und sagt das seinen Jüngern, der Heilige Geist, der kann euch das viel besser vermitteln. Der ist ein viel besserer Lehrer. Der kann euch direkt ins Herz sprechen. Der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit führen und er wird euch ein volles Verständnis davon zeigen. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich zu verstehen, was Jesus gesagt hat, was Gott uns immer wieder auch sagen will. Und ohne den Heiligen Geist haben wir da keine Chance, das wirklich zu verstehen. Wir brauchen dieses volle Verständnis der Wahrheit. Und Jesus hat noch gesagt, wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Ohne den Heiligen Geist haben wir gar keine Chance zu verstehen, wer wir eigentlich sind, dass wir sündige Menschen sind, dass wir Jesus brauchen und dass wir seine Vergebung brauchen. Erst der Heilige Geist kann uns das ganz deutlich machen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, dass wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass wir dann ein geistgeleitetes und geführtes Leben führen und erkennen, wo eigentlich Sünde in unserem Leben ist. Und nur dann können wir gegen die Sünde ankämpfen und können sie vor allen Dingen besiegen. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel nur darüber, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist uns immer wieder zeigt, wo in unserem Leben Sünde ist und wie wir dagegen ankämpfen können. Würde Jesus also nicht gehen, würde der Heilige Geist nicht kommen, würden wir überhaupt nicht verstehen, dass wir sündigen, dass wir schlechte Dinge getan haben, die uns von Gott trennen, dass wir nicht an ihn geglaubt haben und deswegen noch keine Vergebung haben. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um zu verstehen, was hat Jesus da eigentlich am Kreuz getan. Und eine ganz praktische Sache, wenn Jesus in seiner menschlichen Gestalt unterwegs war, dann war er an einem Ort. Er war in Israel. Aber der Heilige Geist ist davon losgelöst. Der Heilige Geist ist in jedem Christen weltweit. Jesus war geografisch eingeschränkt, aber der Heilige Geist wirkt weltweit. Überall baut er Gottes Reich. Und deswegen ist es viel besser, wenn wir den anderen Helfer, den Heiligen Geist, in uns haben, statt Jesus bei uns. Es ist besser, den Heiligen Geist in uns zu haben, als Jesus bei uns zu haben. Es ist irgendwie ein harter Satz, finde ich. Irgendwie gefällt er mir nur so halb. Aber es ist tatsächlich so. Der Heilige Geist ist für uns so wichtig, um zu verstehen, was Jesus getan ist, um zu begreifen, wer wir eigentlich vor Gott sind. Und ich glaube nicht, dass die Jünger all diese Dinge, die ihnen Jesus vorher erzählt hat, dass das denen sofort in den Kopf geschossen ist, als Jesus emporgehoben wird. Sie haben vermutlich nicht sofort gedacht, das ist jetzt total gut, das ist richtig, weil dann... Das wird vermutlich nicht so gewesen sein. Denn hier steht dort, dass sie erstmal in den Himmel starrten. Die waren wie gelähmt. Sie starrten in den Himmel in der Hoffnung, dass Jesus gleich wiederkommt und ihnen sagt, was sie tun sollen oder dass irgendwer weiß, was man jetzt macht. Die waren erstmal total irritiert. Denen fiel das nicht ein, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Und sie hofften, dass das alles vielleicht nur ein Scherz ist, keine Ahnung. Und sie starten in den Himmel und dann erscheinen ihnen zwei Engel. Zwei Männer in weißen Gewändern und die sagen ihnen, ihr braucht gar nicht in den Himmel starren. Ihr braucht nicht in den Himmel starren, denn das ist gar nicht eure Aufgabe. Und sie sagen ihnen, dass Jesus so wiederkommen wird, wie er gegangen ist. Also öffentlich, so sichtbar als eine Person wird Jesus irgendwann wiederkommen. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern sie sollen jetzt erstmal aufhören zu starren in den Himmel und sollen sich überlegen, was ist eigentlich ihr Auftrag. Und von dem Auftrag haben wir letzte Woche schon ganz viel gehört. Der Auftrag war, dass sie warten sollten, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommen wird und dann sollten sie seine Zeugen sein. Überall, bis ans Ende der Welt. Das war der Auftrag. Und da fiel es ihnen wieder ein. Sie haben aufgehört, in den Himmel zu starren und sind umgekehrt. Und in Lukas, in der Parallelstelle, ich lese euch das gerade vor, da steht, und während er sie segnete, wurde er vor ihnen weggenommen und so im Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Sie waren von großer Freude erfüllt. Das, was da passiert ist, hat sie mit Freude erfüllt und sie waren ständig im Tempel, um Gott anzubeten. Und in Lukas steht auch noch, in Apostelgeschichte steht, dass sie immer wieder zusammenkamen, um zu beten. Die Namen der Jünger werden genau genannt. Und es war ein Warten, von dem wir echt was lernen können. Die Jünger haben gewartet. Die haben gewartet, dass der Heilige Geist kommt, dass diese Kraft, die Jesus angekündigt hat, kommen wird. Und von dem Warten der Jünger können wir, finde ich, ganz viel lernen. Die Jünger waren nicht starr oder haben nichts mehr getan. Sie waren nicht erstarrt, sondern waren aktiv in ihrem Warten. Und was ich mich als erstes, als ich das nochmal so genauer gelesen habe, gefragt habe, war, freue ich mich so über den Heiligen Geist, dass ich anfange zu jubeln und Gott zu preisen und zu loben und ständig zum Lobpreis zu laufen in die Gemeinde? Die waren erfüllt davon, die warteten darauf, dass was passiert, und die haben diese Zeit mit Lob genutzt. Warten hat nichts mit diesem Nichtstun zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man sich wünscht, was vorhin war, oder dass Jesus wiederkommt und dass sich die Sachen wieder ändern. Es geht nicht darum, zurückzublicken, sondern nach vorne zu blicken. Und ich muss sagen, warten ist so etwas, was ich gar nicht gut kann. Ich befinde mich gerade in so einer Situation, wo ich ganz viel warten muss, wie so mein Leben sich entwickelt. Ich weiß nicht, was im Oktober ist oder im August. Aber ich weiß, mit wem ich zusammenwohne. Ah, die Tina ist nicht hier, ne? Aber das weiß ich. Aber mehr weiß ich auch nicht so genau. Und das ist komisch. Das fühlt sich nicht gut an. Warten ist etwas, was uns nicht leicht fällt. Und wir warten auf die unterschiedlichsten Dinge. Wir warten vielleicht darauf, dass wir endlich Urlaub haben. Wir warten vielleicht darauf, dass sich beruflich endlich etwas verändert, dass eine schwere Situation sich löst. Vielleicht warten wir darauf, dass endlich der Traumpartner kommt und danach wird alles super einfach. Vielleicht warten wir darauf, dass wir endlich unsere Ausbildung beendet haben, endlich das Studium fertig ist und wir loslegen können. Vielleicht warten wir darauf, dass sich etwas verbessert, dass eine Krankheit weggeht, dass wir Heilung erleben. Manches Warten ist total unrealistisch. Manches Warten ist ganz konkret. Wir warten auf einen bestimmten Punkt, auf etwas, was in unserem Leben sich verändert. Und ich glaube, wir können von den Jüngern ganz viel darüber lernen, wie wir warten sollen. Dass wir nicht starr warten und das einfach auf uns zukommen lassen, sondern dass wir aktiv ins Gebet gehen. Die Jünger hatten ein freudiges Warten auf den Heiligen Geist. Und haben nicht, es ging ihnen nicht darum, rumzuspekulieren, wann kommt jetzt Jesus wieder oder so, sondern sie haben diese Zeit wirklich genutzt. Und haben voll Zuversicht gebetet. Sie haben gebetet, dass der Heilige Geist endlich kommen wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch dürfen. Wir dürfen in den Situationen, in denen wir warten müssen, und ich glaube, jeder hat das in seinem Leben, dürfen wir voll Vertrauen beten und beruhigt und getrost darauf warten, dass Gott alles gut machen wird, weil Gott die Kontrolle hat. Und das ist etwas, was wir wirklich wissen dürfen. Jesus hält sein Versprechen. Jesus hat gesagt, ich werde, wenn ich gehe, den Heiligen Geist senden. Und er hat sich dran gehalten. 10 Tage später feiern wir Pfingsten. Und er hat sein Versprechen eingehalten. Und die Frage ist, bringt uns das Warten in unserem Leben, bringt uns das ins Gebet, wie die Jünger? Oder hören wir vielleicht auf zu beten? Weil wir nicht mehr warten können, weil wir aufgeben, weil wir denken, da passiert eh nichts in unserem Leben. Ich glaube, wir haben Grund, voll Hoffnung zu warten. Und ein weiterer Grund, warum Jesus gehen musste, das hat Christian vorhin schon gesagt, ist, dass er jetzt im Himmel beim Vater ist. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und der Thron ist der Ort, an dem Gott regiert. Der Ort, von dem aus er die Welt richtet. Der Ort, vor dem alle Menschen sich zum letzten Gericht versammeln. Und unser Fürsprecher, Jesus, der sitzt neben Gott und sagt, ey, das ist okay. Ich habe die Schuld schon bezahlt. Diese Sünde ist schon vergeben. Jesus kann Gott immer wieder sagen, ey, das ist in Ordnung. Die Person, die gehört zu uns. Diese Person, die glaubt, dass ich für sie gestorben bin. Diese Person hat das verstanden. Und dieser Fürsprecher, den wir in Jesus haben, der sitzt zu Rechten Gottes. Was für eine krasse Vorstellung, zu wissen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und ist unser Fürsprecher. Er, der uns freispricht. Mir kam in der Vorbereitung immer wieder dieses Lied in den Sinn, mutig komme ich vor den Thron. Wir dürfen vor Gottes Thron kommen. Und wir dürfen das, weil Jesus uns das erkauft hat, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, weil er unsere Schuld bezahlt hat. Und er als der Garant für unsere Rechtfertigung, der uns freispricht, der sitzt dort ganz souverän und regiert mit. Er ist es, auf den wir vertrauen dürfen. Und wir können wirklich lernen von den Jüngern, dass wir darauf vertrauen dürfen. Jesus ist jetzt dort, wo er machtvoll alles unter Kontrolle hat. Wo er der ist, der auf uns aufpasst und der für uns spricht. Und die Jünger haben wirklich gewartet. Jesus hat ihnen gesagt, wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Und dann könnt ihr euren Auftrag erfüllen. Sie wussten, was sie eigentlich tun sollten. Sie wussten, wir müssen die ganze Welt bereisen und allen Menschen diese gute Nachricht erzählen. Sie hatten echt was zu tun. Aber sie haben diese Zeit des Gebetes genutzt und des Wartens und haben ganz klar gewartet, bis der Heilige Geist sie erfüllt. Und erst dann konnte Gott sie wirklich gebrauchen. Erst dann konnten sie ihren Auftrag wirklich erfüllen, als der Heilige Geist an Pfingsten kam und sie begabt und befähigt hat, Zeugen wirklich zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie oft tue ich etwas, ohne vorher auf den Heiligen Geist zu warten? Wie oft sehe ich die Aufgabe und denke, oh, das muss ich ganz schnell machen, das ist jetzt wichtig. Und wie oft warte ich nicht darauf, dass der Heilige Geist mir ein Go gibt, dass er sagt, ja, das ist jetzt dran. Wie oft bin ich so schnell in meinem Aktivismus und mache ganz, ganz viel und vergesse, auf den Heiligen Geist zu warten. Zu warten, dass er mich dazu befähigt, zu warten, dass er mir die Kraft dafür gibt. Da, wo wir auf den Heiligen Geist warten, da können wir dann gut gerüstet das tun, was Gott uns aufträgt. Und ich glaube, das kann in ganz vielen Entscheidungen sein, dass wir warten müssen. Das kann in großen Entscheidungen sein, in kleinen Entscheidungen. Wenn wir die Zeit nutzen, um wirklich im Gebet zu warten und dann bereit sind, auf Gottes Reden zu hören, dann haben wir die Chance, das zu tun, wohin uns der Heilige Geist führen wird. Und ich bin so gespannt auf diese nächsten Predigten zur Apostelgeschichte, weil es da ganz viel darum geht, wie der Heilige Geist führt. Wie der Heilige Geist die Apostel so führt, dass sie wissen, was sie tun sollen. Und das ist unsere Chance, wenn wir bereit sind zu warten. Und das Gute ist, wir müssen nicht aus uns heraus warten, sondern Gott wird uns diese Kraft geben. Gott wird uns die Kraft zum Warten geben. Und es ist gut zu wissen, dass wir bei ihm wirklich da genau an der richtigen Stelle sind. Und das Warten okay ist. Dass dieses Innehalten nicht aus Furcht heraus, sondern auf das Warten auf den Heiligen Geist, dass uns das dazu bringt, dass wir bereit sind, ja wirklich seinen Auftrag zu erfüllen. Und ich habe euch 4 Fragen mitgebracht, die ich euch gern stellen möchte. Freue ich mich über den Heiligen Geist, so wie die Jünger? Freue ich mich wirklich, dass ich den Heiligen Geist habe? Und warte ich darauf, dass er mir sein Go gibt, sein Okay, ja, du darfst gehen, du darfst diesen Auftrag tun? Und bringt mich das Warten in einer Lebenssituation wirklich dazu, zu beten? Und als letztes, in welchem Bereich in meinem Leben muss ich vielleicht warten und muss ich dieses Warten richtig einüben? Und ich möchte euch jetzt bitten, einfach so 1-2 Minuten euch Zeit zu nehmen, über diese Fragen nachzudenken. Vielleicht über die erste, vielleicht über alle 4 Fragen. Nehmt euch die Zeit, nochmal zu reflektieren, wo es in eurem Leben dran ist, zu warten.